Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Im Schuldienst scheiden die meisten Lehrkräfte aus, nicht weil sie physische Probleme haben, sondern weil die Psyche irgendwann nicht mehr mitmacht. Und spätestens seit der Corona-Pandemie weiß man auch, dass Schüler immer mehr mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Daher wollen wir heute mal gucken, was deine Superkraft ist, wenn es mal brenzlig wird.
Genau, Thema an der Stelle ist Resilienz, also letzten Endes Widerstandsfähigkeit. Also inwiefern kannst du damit umgehen, wenn mal nicht alles so glatt geht, wie es glatt gehen sollte und dir vielleicht mal auch mehr als nur ein Stein in den Weg geschmissen wird. Würdest du sagen, dass du eine resiliente Person bist?
Bevor wir Emmy bekommen haben, ja. Und jetzt würde ich sagen, bin ich auch wieder resilient?
Man lernt Resilienz noch weiter auszubauen. Ne?
Genau, ich glaube, das ist einfach, weil man durchs Elternwerden nochmal so an körperliche Grenzen gebracht wird gleichzeitig.
Ich glaube, man wird einfach anders gefordert, ne? Auch psychisch.
Genau, und daher würde ich sagen, habe ich jetzt sogar mehr Resilienz als vorher. Aber ich fand mich vorher eigentlich auch schon anders. Als ich nur für mich selber verantwortlich war, fand ich mich sehr resilient und konnte auch gut mit den Belastungen umgehen. Und als halt jetzt plötzlich was Neues dazugekommen ist und die Verantwortung für jemanden und auch dieses Gefordertsein, musste ich halt einfach nochmal neu das ausweiten. Und da irgendwie mussten wir uns ja auch untereinander so ein bisschen arrangieren.
Ja, muss man seine Rolle wiederfinden, ne? Ich finde, Resilienz ist auch so ein bisschen gebietsabhängig. Es kann ja sein, dass du auf einem bestimmten Gebiet verdammt resilient bist und auf einem anderen überhaupt nicht.
Ja, das stimmt.
Ich würde aber auch sagen, ich bin eine eher resiliente Person. Also natürlich ist man dann trotzdem mal genervt und gestresst. Das ist was vollkommen anderes. Aber man lässt sich nicht direkt völlig aus der Bahn werfen, nur weil einem da irgendwie was, jetzt sage ich schon wieder nur, weil einem da was in den Weg fliegt. Es gibt natürlich auch Leute, bei denen ist das ganz anders. Und es gibt natürlich auch andere Familien und Lebenssituationen, in denen man vielleicht schon so auf Kante genäht ist, dass halt dieser Tropfen reicht, damit das Fass überläuft und dann knallt's halt, ne? So. Aber ich glaube, ich würde grundsätzlich auch sagen, ich bin eher eine resiliente Person.
Ich meine, ganz grundlegend ist ja erstmal Resilienz nichts anderes als die Fähigkeit, mit Ereignissen, die einem halt irgendwie passieren oder Schicksalsschlägen oder Vorkommnissen des Alltags umzugehen und im Leben zurechtzukommen. Also wie so eine, hast du es vorhin auch nicht schon Widerstandsfähigkeit genannt?
Ja, genau.
Das ist, und da dann die verschiedenen Ressourcen zu haben. Ich meine, ganz lang, ne, das ist jetzt so noch ein kleiner Schwenk aus meinem Leben, aber ganz lang hat mich ja zum Beispiel diese Geschichte von dem Marco W., der damals in der Türkei
der im Knast saß,
unschuldig, ne? Ich erinnere mich, ja. Weil gegen ihn so Vorwürfe erhoben wurden. Ist ja, eigentlich ist es ja auch grundlegend egal.
Es war irgendwie Vorwürfe von sexuellem Missbrauch
einer Engländerin, so. Mit der er da war. Und dann saß er halt irgendwie in der Türkei und das waren auch ganz, ganz schlimme Haftbedingungen. Das war für mich zum Beispiel ganz lange so ein Ausgangspunkt, so eine Abgrenzung, wo ich mir immer so gesagt habe, wenn jemand mit so etwas zurechtkommt, was in seinem Leben passiert, dann sind meine Sachen ja dagegen quasi Nichtigkeiten. Und das hat mir irgendwie auch immer geholfen, mir zu sagen, es ist einfach, also alles, was passiert, ich weiß nicht, schlechte Not hatte ich jetzt ja nicht. Ich habe jetzt auch kein Beispiel. Aber
sich mal Gedanken zu machen und sich quasi zu überlegen, ist das gerade wirklich genau, so schlimm?
Ist das so schlimm? Ja. Und man ärgert sich vielleicht darüber oder ist enttäuscht, aber ganz grundlegend dabei zu bleiben und sich zu sagen, ja gut, weiter geht's. Ne? Das Leben wirft einem Steine in den Weg und die müssen wir jetzt einfach wegrollen.
Genau. Und dass dann halt so eine Situation einfach entsteht, mit der man klarkommen muss. Ne? Irgendwie, das ist natürlich krass, dass er da irgendwie dann jahrelang auch unschuldig in einem Rattenloch letzten Endes gehockt hat.
Ja.
Das passiert jetzt im Alltagsmenschen wahrscheinlich eher weniger. Aber was so ganz normale Meilensteine sind natürlich das Ausziehen, der erste eigene Job, das Studium, vielleicht in einer neuen Stadt wohnen. Ne? Also so Dinge, die man macht, die man vorher nicht gemacht hat. Und man muss auf einmal klarkommen. Also da wirst halt Resilienz benötigen dann an der Stelle.
Genau, das sind ja dann eigentlich erstmal die privaten Lebenssituationen. Dann gibt es natürlich auch noch professionelle Lebenssituationen, die Resilienz erfordern. Wir können das REF als Beispiel nehmen. Neue Schule, neue Klassen, neues Klassenteam, Chef. Neues Chef, genau.
Neues Chef?
Neues Chef.
Das Chef ist dann Arbeit.
Das Chef, genau. Und das erfordert auch dann auf verschiedenen Ebenen Resilienz.
Ja, klar. Vor allem, das ist jetzt das eine, gerade wenn wir vom Lehrerberuf sprechen, ist Resilienz natürlich auch bezogen auf die Eltern und auf die Schülerinnen und Schüler, mit denen man zu tun hat. Ne? Also Eltern und Schülerinnen und Schüler können einen wirklich, wirklich herausfordern im Alltag. Da muss man schon auch gucken, dass man da ganz gut mit zurechtkommt.
Na, es ist halt einfach diese Bandbreite, ne? Also von Lernschwierigkeiten bis hin zu Verhaltensproblemen, bis hin zu Beschwerden von Eltern oder auch einfach Kritik, ob sie angebracht oder unangebracht ist, das mag mal egal sein, aber all das paart sich halt auch dann insgesamt in einem hohen Arbeitsdruck.
Ja, ja, der quasi on top kommt, ne? Jeden Tag, weil er so ist, wie er ist, weil das System so ist, wie es ist. Ja, und dann kommt halt noch was on top, was vorher nicht da war. Schwierig in solchen Situationen manchmal.
Ich habe es mir letztens erst klar gemacht, da habe ich eine Sprachnachricht von einer Referendarin bekommen und dann sagte sie mir so, ja, ich habe morgen 2 EU-Stunden hintereinander, die wurden so gelegt und ich dachte, und dann sagt sie so, ja, das stresst sie alles total, weil sie das natürlich nicht gewohnt ist, man ist so gefordert und dann dachte ich mir so, ja, sich einfach erstmal bewusst zu machen, dass wenn man 8 Stunden an einem Tag unterrichtet, dass man einfach 8 Stunden in so einem Dauerfeuer ist und dazwischen liegen festgelegte Pausen von 5 Minuten und von 20 Minuten, die sich abwechseln, was das eigentlich für eine irre Arbeitsbelastung ist. Und früher hatte man als Referendar dann so 2 Stunden, für die du verantwortlich warst. Dann hatte man irgendwie 2 Stunden frei und dann nochmal 2 Hospitationsstunden. Aber da sitzt man ja auch, oder BU-Stunden, da sitzt man dann hinten, da ist man auch nicht so gefordert. Und sich das einfach nochmal klar zu machen, man fühlt sich manchmal an so einem Tag ausgelaugt und denkt sich, ich habe ja heute eigentlich nichts gemacht. Doch, du hast 8 Stunden alleine vor da 30 Kindern. Eine Gruppe
von jeweils 30 Kindern performt.
Versucht zu bändigen und ihnen etwas beizubringen.
Ja, total. Und das ist ja, ja, das ist quasi das Tagesgeschäft. Und on top kommen dann noch so Sachen wie emotionale Probleme von Kollegen, emotionale Probleme von Schülern, von Eltern, wo du dir dann denkst, also manchmal auch ehrlicherweise denkst, warum? Warum muss ich das jetzt auch noch machen?
Ja.
Das ist doch Quatsch. Kann das nicht mehr anders machen?
Ja, wo ist derjenige, der sich um das zu kümmern hat?
Ja, wieso ich?
Ja, die Frage ist jetzt, warum sollte man sich eigentlich um die eigene Resilienz kümmern? Ich meine, erstmal ist ja vermutlich allen klar, aus gesundheitlichen Gründen. Also sowohl körperlich als auch die geistige Gesundheit leidet natürlich irgendwann. Ich finde, der Klassiker ist dieses Beißen nachts. Das haben jetzt ja so viele.
Ja, gut, das ist halt so eine Art von Stressverarbeitung auch, ne?
Ja, aber das Dauerfeuer äußert sich halt irgendwie.
Ja,
ne?
Na klar. Aber ich glaube, was noch viel schlimmer wäre als so nächtliche, gut, du wachst dann auf und dein Kiefer ist verspannt, machst dir Wärme drauf, massierst aus. Ja, kann man irgendwie mitleben. Ich glaube, was viel schlimmer wäre, wäre zum Beispiel nicht schlafen können. Also nachts wach liegen oder abends nicht einschlafen oder sowas.
Ja, da sagt doch eine in ihrem Podcast immer, das ist eine Ärztin, der Patient trampelt nachts über meine Decke. Ich finde das eigentlich sehr passend, weil die Probleme lassen einen dann teilweise nicht los, die Schüler haben.
Ja.
Und man hat das Gefühl, wirklich, die laufen nachts über die Bettdecke und ja, man es lastet einfach so ganz schwer. Und das ist, glaube ich, auch das, was man schlechter abschütteln kann, wenn man sich da nicht eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbaut.
Ja, das ist halt das eine, also wirklich gesund zu bleiben dabei. Und letzten Endes, wenn man das alles hinbekommt und das dann loslassen kann und sagt, so, jetzt ist Job für heute vorbei und jetzt bin ich mein privates Ich, dann resultiert das natürlich auch in einer höheren Zufriedenheit. Also abschalten zu können, sich sagen zu können, so, jetzt ist mal genug, jetzt reicht's und jetzt kümmere ich mich um mich. Umgeschlossen, wenn man das nicht schafft, wie du gerade gesagt hast, nimmt man das halt letzten Endes bis mit ins Bett.
Ja, hilft natürlich auch, eine positivere Einstellung zum Beruf zu haben und nicht in diese Falle zu tappen, dass man mit 30 zählt, wie viele Jahre man noch hat, ne?
Oh Gott, ja.
Also ich meine, gibt's immer wieder Kollegen, denkt man sich, das ist ja ganz schlimm, dann sucht ihr was anderes.
Ja, aber es ist ja genauso, also das ist so alles das, was es einem persönlich bringt, aber ich glaube, es bringt auch anderen Kolleginnen und Kollegen und auch anderen Schülerinnen und Schülern etwas, weil du halt auftrittst und nicht auf Kante genäht bist.
Ja, das Fass ist nicht direkt bei dem, ja, absolut. So.
Und ich finde, das merkt man im Alltag tatsächlich häufiger, dass es Kollegen gibt, die mit so einer Grundgestresstheit in den Unterricht gehen, wo man sich dann denkt, ey, was können denn die Kinder dafür? Und das ist für mich tatsächlich immer so der wichtigste Punkt. Ich gehe in den Raum rein und ich bin neutral. Ich bin absolut resettet.
Die haben das Recht darauf.
Und auch wenn mir das schwerfällt, dann atme ich vorher 3-4 Mal tief durch. Die haben überhaupt keine Aktien an meinem Kram, der in meinem Kopf vorgeht. Sei es schulisch oder sei es privat. Damit muss ich klarkommen, nicht die.
Ja, und wenn man jetzt überlegt, wovon hängt das eigentlich ab, ob du quasi gerade sehr resilient bist oder eine grundlegende Resilienz hast und das weiter aufbaust oder nicht. Ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, ne, das nennt sich in der Psychologie immer Ressourcen. Also quasi, wie viele, ja, es gibt auch dieses blaue Kügelchen, das ist aus irgendeinem Film. Nee, das ist aus der Persönlichkeitsentwicklung. So blaue, also wenn man sich vorstellt, jeder Mensch hat zum Beispiel pro Tag 100 blaue Kugeln zur Verfügung, die irgendwo im Kopf sozusagen.
100, Podcast-Babys am Start.
Ja, 100 blaue Kugeln, die im Kopf sozusagen rumschwirren. Und immer, wenn du auf eine schwierige Situation gerätst, die deine Geduld fordert oder die dich irgendwie an die Grenzen bringen, dann platzt eine von diesen Kugeln. Und da dann am Ende des Tages sich zu fragen, hat jeder überhaupt 100 Kugeln? Und wie kann ich diese Kugeln quasi wieder in den Kopf bekommen, diese blauen Kugeln? Und das sind alles, hängt alles von internen und externen Ressourcen ab. Die sind nur teilweise erwerb- oder erlernbar. Manche sind auch einfach angeboren, ne? Also wenn jemand zum Beispiel sehr ängstlich ist oder sehr introvertiert und sich einen Beruf gesucht hat, in dem er aber immer wieder mit Situationen konfrontiert wird, die ihm Angst bereiten und
vor Leuten sprechen oder
genau,
so, ne?
Die Extrovertiertheit ja. fordern. Also ich meine, das ist dann einfach ein grundlegendes Problem, weil dann schon von diesen blauen Kugeln etliche dafür draufgehen. Aber andere Sachen kann man sich ja auch ganz bewusst aneignen. Ich meine, diese Methode mit Marco W., die ich da hatte, sich immer zu denken, das Schicksal von anderen, ich weiß jetzt nicht.
Ist ja letzten Endes auch ein gewisser Anker, ne?
Genau, ist irgendwie einfach ein Anker, den ich mir damals gesetzt hatte, um mit diesem Stress irgendwo umgehen zu können.
Ja, ein zweiter Punkt ist natürlich das soziale Umfeld. Also, wie sind die Leute um dich herum drauf? Wie gehen die mit dir um? Wie gehen die auch mit sich selbst um? Das beeinflusst einen natürlich und das färbt auch irgendwie auf einen ab. Und sorgt natürlich auch letzten Endes dafür, dass man mit gewissen Dingen ganz gut umgehen kann oder eben weniger gut. Um einfach ein Beispiel zu geben, stell dir vor, du hast einen verdammt stressigen Tag. Du kommst nach Hause, jemand nimmt dich in den Arm, fragt dich, wie es dir geht und ist einfach für dich da und tut dir was Gutes. Dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn jemand nach Hause kommt und du kriegst dann von deinem Partner oder deinen Eltern oder wem
Vorwürfe.
Auch immer gesagt, ey, stell dich mal nicht so an, jetzt müssen wir hier mal noch einkaufen, reiß dich zusammen, los geht's. Oh, jetzt kannst du dir ganz klar überlegen, welche Situation dir besser tut.
Ja, und das soziale Umfeld entscheidet natürlich auch so ein bisschen darüber, welche Grundhaltung du entwickelst. Also davon auszugehen, dass die Welt erstmal ein guter Ort ist und dass die Menschen es gut mit dir meinen, ist ja eine ganz andere Grundhaltung, als wenn dir immer jemand sagt, jeder will dir was Böses, in allem das Schlechte zu sehen, wenn dir jemand irgendwie den Parkplatz wegschnappt, sich auch...
Das war Absicht.
Ja, genau, sich zu denken, die Menschen waren böse, sondern vielleicht hast du dich einfach nicht gesehen. Weißt du, die Erklärung kann es ja auch geben.
Ja, voll. Und letzten Endes, was auch dazu gehört, ist so eine gewisse Selbstwirksamkeit, ne? Also... Der Glauben daran, dass man Dinge beeinflussen kann. Oder die feste, ist ja kein Glauben, die feste Überzeugung, dass man Dinge beeinflussen kann. Es ist halt ein Unterschied, wenn ich sage, ja, die Situation ist gerade Mist, aber ne, dann reiße ich mich mal zusammen und ziehe mich hier aus dem Karren wieder raus. Oder wenn ich mir sage, oh, ich kann das alles gar nicht ändern, ist es so scheiße. Weißt du, was ich meine? Also dieses, die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das jetzt in die Hand und ich verbessere meine Situation oder ich kann eh nichts ändern.
Da gibt's doch auch so ein Sozialexperiment. Kindern wird irgendwie eine Aufgabe gestellt und den einen wird vorher dieser Glaubenssatz quasi ganz lange gesagt, dass man an einem Spiel gewinnt oder verliert, das kann man selber beeinflussen und dem anderen wird gesagt, Spiele sind immer irgendwie unfair und du kannst eh nichts machen und dann sieht man noch am Ende, wie die einen so richtig frustriert sind und dann auch weinend aus diesem Raum gehen. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, aber
nee, das sagt mir nichts.
Aber ja, das ist im Grunde genommen dasselbe. Ein weiterer Faktor gehört natürlich zu auch so ein bisschen zum sozialen Umfeld, sind Handlungsprinzipien. Also die Fähigkeit zum Beispiel Probleme zu lösen oder sich Möglichkeiten zu suchen, wie man etwas lösen kann, im Internet zu recherchieren, Freunde zu fragen, zu wissen, wen man wann anrufen kann, dass man sich nicht alleine fühlt und ausgeliefert, wenn jetzt irgendwie was passiert, sondern dass man genau weiß, ah, da kann ich den fragen oder da gucke ich nach oder da rufe ich an.
Ja, und das kann halt von materiellen Problemen reichen, wie ich muss zu Hause irgendwas reparieren, ich habe die Werkzeuge nicht, aber ich weiß, mein Nachbar ist total der krasse Handwerker, den kann ich fragen, bis hin zu, ich komme mit irgendeiner Lebenssituation gerade nicht zurecht und ich weiß aber, meine beste Freundin, die ist richtig klasse und die rufe ich jetzt an.
Ja, gepaart ist das natürlich mit der Möglichkeit, dass du so wenig dysfunktionale Grundannahmen wie möglich hast, ne? Also, dass du dir sagst, ich darf Hilfe annehmen, ich darf andere Leute fragen, ich muss nicht alles alleine können, ich muss nicht immer die Starke sein, sondern ja. Ich kann auch mal diejenige sein, die sagt, ja, das gelingt uns hier gerade nicht, ich brauche hier einfach mal Hilfe.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Punkt, mit dem viele Probleme haben, ne? Also, es ist ja... diese fehlerhafte Annahme, Schwäche zu zeigen, indem man zugibt, dass man nicht alles kann.
Oder Fehler auch einzugestehen und zu sagen, ja, das war jetzt blöd von mir oder habe ich falsch gemacht. Also habe ich auch schon mal Eltern geschrieben.
Ja, natürlich.
Da habe ich mir einfach, ja, aber das wird nicht teilweise als Stärke gesehen, sondern irgendwie als weitere Schwäche.
Ja, wobei man auch sagen muss, auch da gibt es durchaus Reaktionen dann von außen, wo man denkt, hey, ich habe doch gerade gesagt, ich habe Fehler gemacht. Was ist denn jetzt, was eskalierst du denn hier weiter?
Ja.
Ja, also schon auch nachvollziehbar, dass manche dann davor zurückschrecken, aber ich finde, man kann nur dazu ermutigen, weil also Irren ist menschlich und wir sind alle nicht perfekt, ne? Und je mehr Leute das nach außen tragen, desto entspannter wird es auch.
Ja, absolut. Und insgesamt, wenn du jemanden beschreiben müsstest, der sehr resilient ist, dann würde ich auch immer unterschreiben, er kann Fehler zugeben, hat eine gesunde Art von Optimismus und ein gewisses Maß an Selbstfürsorge, ne, kann auch Nein sagen oder sich zurücknehmen und weiß, was ihm selber gut tut oder wie er sich auch entspannen kann.
Ja, total.
Wie kann man jetzt denn die eigene Resilienz selber stärken?
Ich denke, ein großer Punkt ist auf jeden Fall Stressmanagement. Also zu versuchen, gar nicht erst in Situationen zu gelangen oder Situationen möglichst runterzukochen, in denen potenziell ein hohes Maß an Resilienz notwendig wäre. Das kann heißen, im kleinen Maße, ich verteile die Klassenarbeiten im Laufe des Schuljahres so, dass sich nicht die Korrekturen bei mir auf dem Schreibtisch stapeln. Es kann aber auch sowas heißen wie, ich habe mit meiner Familie einen Osterurlaub geplant, was für mich bedeutet, es wäre echt stressig, wenn ich die Klassenarbeiten mit in die Osterferien nehme, also müssen die vorher geschrieben und korrigiert werden.
Ja, kommt dann, finde ich, wieder mit dem Punkt Selbstfürsorge zusammen. Dass man selber weiß, wann wird es einem zu viel und wann wäre auch einfach Zeit, mal was runterzufahren, was zurückzuschrauben und sich um sich selbst zu kümmern oder um die eigene Gesundheit zu kümmern oder eine Grenze zu ziehen. Sowas wie Schullaptop einfach aus um 20 Uhr.
Ja, oder nicht E-Mails auf das Handy synchronisieren oder von der Schule. Mein persönliches Ding.
Ja.
Ja, einfach mal Sport zu machen, Musik zu hören, sich mit Freunden treffen, ne? Solche Dinge
auch. Aber auch der soziale Bereich, finde ich, untereinander zu kooperieren mit den Kollegen, die Gespräche zu suchen, sich da zu helfen. Gerade dieses kollegiale Supervision, das hattest du ja vor einer Weile mal in der fünften Klasse, in Englisch. Und das war ja so hilfreich. Und ich denke mir, sowas müsste man einfach sehr, sehr viel mehr nutzen.
Ja, total. Es kommt halt dann auch drauf an, ne? Also du musst halt Leute finden, die auch da bereit sind, das zu machen. Und mit dir zusammenzuarbeiten, auch professionell zusammenzuarbeiten an der Stelle.
Ja, das stimmt. Obwohl wir ja auch eine Lehrkraft kennen, die dann auch an der Uni immer so Weiterbildung und so gemacht hat. Und sowas, finde ich, gehört auch dazu. Also so im professionellen Bereich, dass man einfach immer mal Ausschau hält. Und das soll jetzt nicht ausarten in so einen etlichen Fortbildungsrun, sondern einfach, dass man mal überlegt, was in welchem Bereich, vielleicht nimmt man sich einfach einen raus, könnte ich einfach Hilfe gebrauchen und suche mir mal Impulse von außen, andere Blickwinkel, um da nochmal frischen Wind reinzukriegen und Resilienz da zu stärken.
Ja, total. Das sind jetzt natürlich alles so Dinge, die einen persönlich betreffen. Also vielleicht auch Ideen, wie eine Schule eine Schule dafür sorgen kann, dass die Resilienz der Lehrkräfte ein bisschen steigt.
Tja, unterstützende Schulkultur. Ich hatte an einer Schule mal Massagesessel.
Was?
Ja, ich habe ihn nie genutzt, muss ich sagen.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht rückblickend.
Was ist mit dir falsch?
Ja, als
ich will auch die Schule.
Ja, aber das gab es in so einem ganzen Raum, war alles voll mit so Massagesessel.
Warum warst du da nicht?
Die waren irre teuer und ich weiß gar nicht auch, ob die genutzt wurden oder ob die dabei so neu waren und keiner sich getraut hat. Oder ob da nur die Gestressten hin sind und keiner wollte.
Du hast das nicht benutzt?
Nee, habe ich nie benutzt.
Warum?
Keine Ahnung.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber sowas wäre Hammer. Natürlich. Oder auch.
Mir würde es ja schon reichen, wenn man einen Raum hat, der einfach mal ruhig ist. Ja. Also Tür zu, Ruhe, keiner quatscht, keiner arbeitet, keiner telefoniert, einfach Ruhe.
Gab es doch in der Uni so einen Raum, wo man sich hinlegen konnte.
Stille.
Ja, Raum der Stille. Ansonsten würde mir einfallen Ressourcen, die bereitgestellt werden. Also, dass Lehrkräfte einfach gute Bedingungen haben zum Arbeiten. Ob es so ein Papier- und Materiallager ist, wo du alles bekommst, oder an meiner einen Schule gab es jemanden, der geholfen hat bei Kopien und Anfertigen von laminierten Sachen und sich um Material.
Es geht mit so Alltagssituationen los, wie alle müssen irgendwie an der großen Schule ihre Schüler nachschreiben lassen, also gibt es einen zentralen Nachschreibtermin.
Ja, genau.
Also, das kann auch relativ niederschwellig schon Angebote.
Ja, das mit dem Material finde ich auch niedrigschwellig. Dass es einfach zum Beispiel buntes Papier gibt und du nicht nach der Arbeit noch losgehen musst, um buntes Papier zu kaufen. Ja. Und der letzte große Bereich ist natürlich, was wir eben auch schon mal hatten, so mit so einem Bereich Fort- und Weiterbildung, Coaching, dass eine Schule da Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass Lehrer da auch teilnehmen können. Und dass da auch mal wirklich gute Sachen kommen und nicht einfach nur so zur Beschäftigung, ne? Also, das finde ich ganz witzig, ganz wichtig, nicht witzig. Ich bin der Gesundheitsbeauftragte an meiner Schule und da haben wir jetzt auf jeden Fall auch vor, mal abzufragen, wo Kollegen Stress empfinden im Alltag. Und dann habe ich als Wichtigstes gesagt, nachdem wir das abgefragt haben, müssen wir auch wirklich bereit sein. Danke für die Soundunterstützung. Da müssen wir auch wirklich bereit sein, danach Maßnahmen zu machen, um diesem Stress entgegenzuwirken. Also es bringt nichts, wenn ein Lehrer sagt, ich bräuchte einen ruhigen Raum.
Oh ja, und danach, schön, dass du das sagst, machen wir nicht.
Genau, und danach sagt irgendwie Gesundheitsbeauftragter plus Schulleitung, haben wir nicht die Kapazitäten. Ja. Sondern wir müssten dann auch wirklich gucken, wo könnten wir diesen Raum schaffen.
Ja, ich denke, was man dann letzten Endes mitnehmen sollte für sich selbst, als Dinge, die man sofort umsetzen kann, ist auf jeden Fall, sich schon mal mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun.
Oh ja. Also
positive Menschen, die einem da weiterhelfen, die einem nicht auch irgendwelche negativen Glaubenssätze da eintrichtern, sondern wirklich sich darum sorgen, dass es dir gut geht und zwar nicht auf eine Weise, bei der sie tausendmal nach deinen Problemen fragen, sondern bei der sie dir helfen, diese Probleme zu lösen. Und ja, dich zu verstehen.
Ich habe eine jetzt ganz tolle neue Freundin durch Emilia kennengelernt. Und die sagt immer diesen Satz, was brauchst du jetzt? Und das finde ich irgendwie so schön, weil dann ist endlich mal der Fokus weg auf, und dann haben wir dies gesagt, und dann hat er das gesagt, und dann hat sie dies gemacht, sondern einfach mal so, ne, wie könnte es jetzt für dich weitergehen? Und das finde ich so, wertvoll.
Ja,
Grüße gehen raus an Finja.
Das zweite, was ich sehr hilfreich finde in schwierigen Phasen, ist ein Dankbarkeitsbuch. Also, in dem ganzen negativen Wust, in dem man sich vielleicht gerade aufhält, weil es auch super stressig ist, meinetwegen mit Abi-Korrekturen und noch privaten Umständen, einfach mal abends 3-4 Dinge aufzuschreiben, für die man heute dankbar war oder die heute richtig toll gelaufen sind. Und dann so einen positiven Gegenanker zu setzen dadurch. Ja, mir hat das sehr geholfen in Phasen, wo ich wirklich dachte im Ref, boah, ich schaffe das hier nicht, ich sauf hier ab. Und dann mal das ist nicht eine Sache, die am ersten Abend hilft, aber wenn man das mal 2 Wochen lang jeden Tag durchzieht, dann merkt man schon einen Unterschied. Also ich habe ihn zumindest gemerkt und du, glaube ich, auch. Du machst das ja bis heute immer mal, wenn es irgendwie schwierig läuft.
Ja, gepaart finde ich zusammen damit, dass man einfach mal auf seine Glaubenssätze gucken darf. Also wir hatten das vorhin mit, die Welt ist ein schlechter Ort oder jemand ist mir böse gesonnen. Da einfach mal sich hinzusetzen und sich zu fragen, hat man einfach solche toxischen Glaubenssätze über sich selber, dass man immer alles perfekt machen muss, dass man keine Fehler machen darf, weil das setzt einen auch noch massivst unter Druck, was völlig unnötig eigentlich ist.
Ja, absolut. Es ist schwierig genug, ohne dass man sich selbst unter Druck setzt. Das machen andere Leute schon genug im Schulsystem. Da muss man nicht auch noch mit anfangen.
Ja. Was wir noch gefunden haben, ist so ein Online-Selbsttest. Gibt's von verschiedenen Seiten und psychologischen Instituten. Kann man einfach mal machen und einfach mal gucken, in welchem Bereich und was quasi am Ende rauskommt, ob man selber als resilient eingestuft wird oder nicht. Und dann einfach ganz konkret das mal anzugehen. Denn das ist, finde ich, lebensübergreifend. Und jetzt nicht nur auf Schule bezogen. Dass man da, wenn man resilienter wird, dass das alle Bereiche betrifft.
Voll. Alrighty, fasst du mal zusammen?
Ja, die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit kann uns im Alltag helfen. Wodurch wird sie von uns überhaupt gefordert? Eigentlich auf allen Ebenen, Schülerebene, Kollegen, Eltern, der Zeitstress, den man in der Schule hat. Warum sollte man eigentlich in die eigene Resilienz investieren? Weil es ganz, ganz viele Lebensbereiche betrifft, in denen man dann gesünder und zufriedener ist. Und wovon hängt es ab? Eigentlich von einem selber und vom konkreten, direkten Umfeld, sodass man da auch wirklich mal hingucken darf und sich fragen kann, was tut mir gut, wer tut mir gut und wie kann ich da selber wirksam werden, um mich zu stärken und am Ende das auch an die Schüler zurückgeben zu können. Wir machen noch ein ganz schnelles Entweder-Oder.
Bevor die Kleine keinen Bock mehr hat.
Genau, bist du für Tattoo oder für Piercing?
Oh, schwierig. Also ich finde ja, dass ein Piercing den Vorteil hat, ich nehme ihn raus und dann ist er raus. Und ein Tattoo, das Ding ist, da wird halt Farbe unter die Haut gestochen und die sammelt sich auf jeden Fall schon mal im nächsten Lymphknoten. Ne? Jetzt kommen hier wieder alle, was ist denn für ein Klugscheißer?
Ich habe es auch gerade gedacht.
Ich bin da so ein Gesundheitsochse und ich musste wirklich sagen, irgendwie, die Vorstellung ist uncool. Also wer weiß, was das da anrichtet. Aber wenn du mich fragst, was ich persönlich für mich eher machen würde, dann wäre ich eher bei Tattoo als bei Piercing. Wie ist es bei dir?
Also ich habe jetzt nicht den Gesundheitsaspekt im Kopf, sondern eigentlich nur die Optik. Und ich finde, ein Piercing, ja, ist einfach kurzweilig. Ja,
auf was für ein Piercing, also was für eine Art Piercing. Ich weiß nicht, als Kerl, es gibt wenige Kerle, die ein Piercing haben, aber es gibt viele oder relativ viele Mädels, die irgendwie ein Piercing in der Nase zum Beispiel haben. Ne? So ein kleiner Stecker.
Ja,
ich bin. Früher war das zumindest so, ist bestimmt mittlerweile nicht mehr so.
Wir sind alt. Nein, ich bin für beides irgendwie, also mir würde beides bei mir selber nicht gefallen, aber wenn ich überlegen müsste, wenn.
Du hast aber eine Zeit lang überlegt, so einen Ring an die Nase zu machen, an den Nasenflügel.
Ja, ich glaube, es
so
hätte.
So wie Nina.
Aber das hätte nicht zu mir gepasst.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, das hätte irgendwie falsch ausgesehen.
So dranhalten.
Nina kann ich dir mal ausleihen. Nee, schwierig. Aber ich glaube, auch wegen der Kurzweiligkeit würde ich dann am Ende ein Piercing nehmen, wo auch immer. Also, wir müssen uns ja auch nicht verpflichten.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.